Güstrow spricht, die Barlachstädtler. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Mein Name ist Martin Bade. Ich bin heute zu Gast in der Uwe-Jonsson-Bibliothek mit Herrn Dr. Tilman Wesolowski. Vielen Dank für die Einladung und für deine Zeit.
Ja, danke schön auch meinerseits für die Einladung, weil letztlich hast du ja eingeladen und nicht ich.
Ja, aber es ist immer ein Unterschied, ob ich mit meiner Technik vor Ort unterwegs bin oder ob ich in meinen eigenen vier Wänden bin.
Ja, na gut, wir sind ja nun auch ein Ort irgendwie, wo auch Technikkompetenz gelehrt wird, von dem her passt das alles wunderbar hier.
So ist es. Tilman, ich bin noch ganz aufgeregt. Es ist meine zweite Folge, aber ich bin mir sicher, dass ich auch heute wieder ein paar tolle Eindrücke erleben werde. Und ich habe mich auch ein bisschen informiert. Und genauso wie Magdalena Schulz-Ohm aus dem ersten Interview weiß ich, dass du kein geborener Güstrower bist. Magst du uns kurz erzählen, wo du herkommst und was dich nach Güstrow verschlagen hat?
Also ich bin waschechter Berliner. Bin zwar in die Schule in Süddeutschland gegangen, aber sozusagen Berlin war immer das Herz und die Heimat. Ich weiß, frech und dreckig sozusagen, wie die Stadt ist. Das war ich aber eigentlich nie. Was mich hergeschlagen hat, war schlicht und ergreifend der Job gewesen.
Also okay.
Mit mehreren Tätigkeiten unterwegs, habe für das Deutsche Technikmuseum Berlin, fürs Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven gearbeitet, hatte verschiedene Gastdozenturen an verschiedenen Universitäten und Hochschulen. Und einmal war dann hier die Stelle ausgeschrieben, der Bibliothek. Wir lebten ja in Berlin, meine Frau und ich, nämlich gesagt, oh, hier, Güstrow ausgeschrieben. Sie, was? Ja, und so kam es dann, dass ich hierher gezogen bin, sie mir quasi nachgezogen ist, zurück in ihre alte Heimat.
Ach so, deine Frau kommt ursprünglich aus Güstrow und war quasi in Berlin beruflich unterwegs und ihr habt euch dort kennengelernt, oder?
Ja, richtig.
Ah, ja. Und dann seid ihr zusammen zurück.
Genau.
Das heißt, du hattest vorher schon einen gewissen Eindruck von Güstrow oder wusstest du überhaupt nicht, was da so auf dich zukommt?
Ja, doch, selbstverständlich. Zum einen komme ich auch noch aus einer Familie, wo meine Mutter vorwiegend kunsthistorisch sehr viel unterwegs war. Das heißt, Barlach war mir schon ein Begriff, bevor ich meine Frau kennenlernte. Natürlich waren wir vorher hier mehrfach irgendwie auf
Durchreise.
Familienbesuch. Nicht Durchreise, ne, richtig hierher, richtig irgendwie auch Zeit verbracht. Kannten schon diverse Sachen natürlich. Was es einfacher gemacht hat, hier anzufangen, weil ich natürlich quasi die Infrastruktur und alles schon kannte.
Ja, ja, natürlich. Das, was einem bekannt ist, das nimmt man einfach wahrscheinlich besser an. Aber grundsätzlich, Bibliothek, das ist ja, weiß ich nicht, wenn ich mich in diese Situation hineinversetze, ich arbeite in einer Bibliothek, ich weiß jetzt auch nicht, was diese Stellenbeschreibung seinerzeit hieß, aber was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was machst du hier alles?
Naja, ist ja erstmal ein bisschen, also ich habe zwei Bibliotheken eigentlich hier. Das eine ist eine kleine Museumsbibliothek, die Historische Bibliothek der Barlachstadt. Da ist es tatsächlich so, dass alte Publikationen und auch die Publikationen, die nicht so viel im Jahr logischerweise zu Güstrow herauskommen oder Güstrow als Verlagsort haben, aufgenommen werden, gesammelt werden, wie so eine Art Archivbibliothek.
Ach so.
Und die öffentliche Bibliothek hat ja eine andere Funktion. Die öffentliche Bibliothek ist nicht für die Medien oder Bücher da, sondern für die Menschen. Mhm. Das heißt, wir sollen eine, wie das so schön heißt, Mediengrundversorgung machen. Das heißt, möglichst einen Querschnitt durch alle Medientypen bieten, damit die Leute sich hier ein bisschen mit den Medientypen beschäftigen, möglichst einen Querschnitt durch alle Möglichkeiten des Lesens von der Sachliteratur bis zur Belletristik, Kinderbücher logischerweise sich bieten, damit möglichst ein guter Querschnitt da ist. Wenn jemand Spezialinteressen hat, sind wir an die Fernleihe angeschlossen und können die quasi von überall her holen. Aber die große Herausforderung ist natürlich, die meisten assoziieren Bibliothek immer nur mit Büchern, dass so natürlich das nicht der Fall ist, sondern der Medienmix ist sehr, sehr breit Und natürlich kann man sich das nicht vorstellen. Also vor 20 Jahren hat noch keiner die Idee gehabt, was NFC-Chips sind,
ja.
Die als Schlüssel dienen, um eine Mediendatei aus dem Internet herunterzuladen. Herunterladen kannte man vor 20 Jahren schon. Vor 30 wird es schon schwieriger.
Ja.
Und das sind die Tonys übrigens, also da drin ist dieser NFC-Chip. Und da gibt es ja mehrere Techniken mittlerweile, dass das natürlich auch dazu gehört, dass wir das hier bieten und dass wir den Leuten das Ausprobieren bieten, dass wir die Leute heranführen, auch ein bisschen an die Mediennutzung. Und das bedeutet ja auch, dass die nachher möglichst unfallfrei sich mit der ja, sehr technisierten Medienlandschaft auseinandersetzen, aber auch im Inhaltlichen irgendwie möglichst Kompetenz erwerben, auch ein kritisches Bewusstsein erwerben damit. Das ist nicht zuletzt irgendwie in einer Zeit, in der jetzt mit KI wieder ein neuer Player kommt, eine ganz wichtige Sache. Und auch da werden wir natürlich künftig Angebote hier bereithalten in der Bibliothek, weil logischerweise ist ein neues Instrument, was hinzukommt. Und wie das so immer ist bei neuen Instrumenten, man muss lernen, sie richtig zu handhaben oder andersrum, mit dem Hammer kann ich einen Nagel in die Wand hauen. Kaffee umrühren wird schon schwieriger. Also man sollte wissen, für was man es einsetzt.
Natürlich. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast das jetzt schon angesprochen, Tonys und so alles, analog und digital bietet ihr an. Was habt ihr denn fernab von den Büchern, was ihr euren Lesern, euren Besuchern, die hierher kommen und sich einen entsprechenden Ausweis, den muss man sich ja erstmal aneignen, was können die sich denn alles ausleihen?
Naja, wir sind ganz froh, wir können tatsächlich einen riesengroßen Mix bieten. Das heißt, wir haben neben den verschiedenen Hybridmedien, wie das so schön heißt, also diejenigen, die auch digitale Inhalte haben, aber quasi physische Komponenten haben, das sind dann Sachen wie der Tipptoy-Stift oder eben die Tonys. Es gibt jetzt ein neues Angebot mit den Edurinos, wo verschiedene vorschulpädagogische Angebote hervorragend aufbearbeitet für eine App sind und dann sind auch wieder so kleine Figuren, da hat man sich an den Tonys angelehnt, dazu da, um quasi den Schlüssel zu bieten, die Inhalte freizuschalten, das wirklich ein sehr gelungenes digitales Konzept ist, ähnlich wie das ja auch bei den Tipp-Sachen der Fall ist. Wir haben die Kekse hier, wir haben logischerweise auch übrigens die USB-Sticks im Angebot, da sind wir jetzt schon wieder bei den eher physischen Sachen.
Ja.
Wir haben übrigens tatsächlich auch Schallplatten wieder im Angebot. Es gibt so ein kleines Vinyl-Revival und da wir hier in Güstrow ja auch irgendwie in der Produktion am Vinyl-Revival beteiligt sind, ich weiß nicht, ob alle wissen, genau, Matter of Fact, haben wir uns gleich mit denen zusammengetan und haben gesagt, ey Leute, wie wär's? Machen wir hier eine Vinylstation, die haben wir hier, also sozusagen man kann hierher kommen und einen Schallplattenspieler hier zum Ausprobieren übrigens nutzen. Die meisten werden nicht unbedingt mehr einen zu Hause haben oder viele überhaupt noch nicht gesehen oder genutzt haben. Ja, wir sind ja auch die Alten, ne? Also.
Ja gut, ich möchte mich jetzt noch gar nicht allzu alt bezeichnen, aber sagen wir mal, man ist so alt, wie man sich fühlt. Damit denke ich, geht die Mehrheit mit konform.
Ja, ich denke jetzt mal irgendwie an meinen Sohn, als der, glaube ich, 16 war oder so weiter, war auch irgendwie dieser Spruch, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und die sagte, nein, ihr seid alt.
Ach so.
Und gemeint, okay, und was sind Oma und Opa? Uralt.
Uralt. Okay. Ist immer eine Frage der Perspektive.
Ist immer eine Frage der Perspektive und natürlich auch der Mediennutzung. Also es gab ja auch mal, wir hatten mal Leute gehabt, die haben hier das Handy gehabt und dann ging es um eine Diskussion darum irgendwie, ja, wie habt ihr euch eigentlich früher verabredet? Naja, wir mussten halt bei der Zeit am Ort sein, so. Sonst war es echt blöd. Also vor allem für denjenigen, der wartete, wenn der andere nicht kommen konnte und dann konnte der halt nicht absagen. So war das. Oder andersrum die Geschichte, das erinnere ich mich, war eine Geschichte von einer Kollegin, die sagte, der Babysitter, der meinte so, ja, genau, eigentlich ist ja sozusagen Handyverbot irgendwie voll fies. Und dann überlegte die, wie war das eigentlich bei mir? Und dann kam so raus, als die jung war, gab es halt noch keine Handys. Also das sind so, und dabei wurde ja erst bewusst, wie extrem schnell dieser Prozess ging, dass diese neuen Medien Einzug gehalten haben und auch vor allem zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind.
Und heute sind sie nicht mehr wegzudenken.
Heute sind sie nicht mehr wegzudenken. Also aus vielen Bereichen. Wir haben ja auch Wir haben ja auch eine Bibliothek der Dinge, dann sind wir wieder bei dem Potpourri, was wir anbieten. Das heißt, das sind ganz viele Sachen von analogen Werkzeugen, elektrischen Werkzeugen. Die Hybridmedien hatte ich angesprochen.
Dann, Musikinstrumente hatte ich gesehen?
Ja, genau, Musikinstrumente haben wir auch da, insbesondere auch für Kinder irgendwie mit dabei.
Ja.
Eine E-Gitarre kann man hier vor Ort zum Beispiel auch ausprobieren. Wir haben auch eine im Verleih mit Verstärker logischerweise. Ja, dass einfach die Sachen ausprobiert werden können, sehr schön unverbindlich ausprobiert werden können. Und dabei haben wir natürlich auch einige Sachen, wie zum Beispiel ein Gimbal. Das ist ein Gerät, um, wenn man Handyfilme macht, dass die möglichst flüssig und ohne Wackler passieren. Den haben wir auch. Da sind natürlich sofort auch wieder die Apps mit dabei. Es ist halt, also auch das ist ein Hybrid.
Steuern.
Ja, genau, eine Hybridsteuerung. Und das, da muss man auch darauf achten, dass man möglichst die aktuellen Sachen mit dabei hat. Aber es ist, die Entwicklung ist rasant, hört nicht auf, wie wir jetzt ja an der KI auch merken. Und wie gesagt, das Wichtige ist, mit den Instrumenten gut umgehen zu können, um sie richtig einzusetzen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ich das jetzt mal alles so kurz rekapituliere, was es denn so alles an neuen Dingen gibt, die es in der klassischen Bibliothek von vor, ich sage jetzt mal 30, 40 Jahren, wo da noch keiner drüber nachgedacht hat, dann habt ihr ja einen relativ wichtigen, eine wichtige pädagogische Aufgabe wahrscheinlich ja. auch, um Kinder und Jugendliche zum einen daran heranzuführen. Jetzt versuche ich mal die Frage so von der anderen Seite zu stellen. Kriegt ihr das mit oder habt ihr so einen gewissen Eindruck von den Jugendlichen, wie gut die das quasi reflektieren können, dass sie damit so umgehen, wie es... Naja, was heißt, wie es richtig ist? Das ist ja, aber du weißt, was ich meine?
Also sozusagen, ob die am Ende sozusagen tatsächlich, man sagt ja, die Kompetenz ist dann erworben, wenn man den kritischen Umgang damit hinbekommt.
Genau. Dankeschön.
Ja. Ja, das war bei mir Lehrinhalt im Studium, diese ganzen Sachen. Also kann man das leichter abrufen.
Ja.
Ja, also die Schwierigkeit ist jetzt immer, ich würde sagen ja und nein, weil natürlich ist das eine sehr individuelle Sache. Also erstens schon allein irgendwie, wenn man sich die Klassenstufen anguckt oder die Gleichaltrigen anguckt, jeder der ein Elternteil ist und das mit der Zeit beobachtet, sieht das.
Ja.
Wie unterschiedlich die Entwicklungen sind. Der eine ist mal früher, mal der andere mal später dran und manchmal holt der andere auch auf oder überholt in der Entwicklung. Das kann man nicht durchweg blanko beantworten. Tatsache ist, wichtig ist, dass wir hier das Angebot bieten, dass die Möglichkeit da ist, eben, wenn man soweit ist, sich dann diese Kompetenzen auch erwerben zu können. Also Kompetenz, das klingt immer so abgehoben irgendwie, heißt im Grunde genommen, wenn ich dann mit einem digitalen Handy unterwegs bin, dass ich auch weiß, wenn ich bestimmte Seiten nutze und dann gesagt wird, hier, akzeptierst du die Cookies, dass ich weiß, was sind denn das, die Cookies, was ich mache und möchte ich tatsächlich, dass der sozusagen kleine Spionageprogramme auf meinem Handy hinterlegt, womit Informationen gefiltert werden,
ja.
Auch wenn die nur gefiltert werden, natürlich irgendwie für
persönliche Werbung.
Genau, personalisierte Werbung. Das sind... Ja, dass ich halt weiß, sozusagen ein Klick mehr befreit mich von lästigem Spam-Zeug und lässt auch im Zweifel mein Handy mehr leben, weil sozusagen die Gefahren von Systemabstürzen oder dass darüber irgendwie Einfallstore sind für Schadsoftware natürlich geringer sind. Das zu wissen ist zum Beispiel auch eine Kompetenz in dem Fall. Also kritischer Umgang heißt jetzt nicht nur kritischer Umgang mit den Inhalten, sondern heißt natürlich auch in dem Sinne bei der Technik, dass ich weiß irgendwie, wenn ich das bediene, was hat das für eine Folge? Also andersrum gesagt, wenn ich mit dem Akkuschrauber den Kaffee umrühren will, wo ich beim Kaffee umrühren wieder bin, ich habe heute vielleicht unterkoffeiniert. Ich weiß nicht, ich komme schon zum zweiten Mal auf Kaffee. Für die, die hören, wir haben leider gerade keinen Kaffee hier. Und es gibt keinen, der mir es gerade bringen kann.
Du überlebst das.
Ja, halbwegs. Ist nur eine halbe Stunde. Naja, wenn ich weiß irgendwie, dass ich sozusagen einen Akkuschrauber in den Kaffee halte, dann weiß ich natürlich auch irgendwie, wo der Kaffee nachher landet. Der bleibt nicht in der Tasse. Auch wenn ich sozusagen nicht den Rand perforiere von der Tasse, sondern sozusagen es schaffe, in der Mitte zu bleiben. Es ist einfach irgendwie, der Zeug spritzt halt raus. Das ist jetzt natürlich sozusagen ein bisschen albernes Bild irgendwie für eine Kompetenz, ist es aber so. Mein Lieblingsbeispiel für Digitalkompetenz ist immer das, dass man sagt, so ein Digital, der Umgang mit Digitalem heißt nicht, dass es sozusagen losgelöst ist vom Physischen, sondern das ist in etwa, sondern es geht darum, dass man Werkzeug einsetzt, was die Arbeitsschritte effektiviert.
Genau.
Und das ist zum Beispiel genau das Gleiche wie mit dem Akkuschrauber. Wenn ich einen Schrank normal zusammenschraube, dann dauert das halt wirklich seine Zeit. Und jeder weiß, der schon mal einen Akkuschrauber dann genutzt hat, cool, geht schneller, weniger Blasen an den Fingern ja. vielleicht, weil diejenigen, die es nicht häufig machen, haben dann auch nicht
genau.
die Hornhaut. Und das ist im Grunde genommen das, was mit der Digitalisierung auch ist. Wir haben Werkzeuge, die wir effektiver einsetzen können, zum Beispiel bei der Recherche. Wenn wir wissen, was Trunkierungszeichen ist, kommen wir ganz viel, viel schneller zu schönen Ergebnissen kommen. Wir können viel, viel schneller auch vor allem zu verlässlichen Ergebnissen kommen. Wenn ich jetzt, und das, wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen für wie decke ich ein historisches Redhaus hinbringen möchte.
Ja, das Reddach, das ist ja auch eine Kunst für sich. Ne? Also ja. Ich glaube, so viele Spezialisten, die das richtig machen können, die gibt es bestimmt nur noch wenige in Mecklenburg-Vorpommern.
Es gibt ausreichend Fachbücher, die einem sozusagen das auch nochmal geben können. Und die natürlich schnell zu finden ist gut, weil Reddächer sind jetzt nicht so das, würde ich mal sagen, häufigste Suchwort bei Google, das einem gleich oben angezeigt wird. Und die meisten klicken sich nicht mal bis zum dritten O bei Google. Und
dann wird es schon vorgeschlagen.
Na, wird es eben nicht, sondern das landet ja meistens irgendwo weit unten sozusagen. Deshalb zu wissen irgendwie, wie ich mit Trunkierungszeichen schneller rankomme, ist natürlich auch schön. Und das ist sozusagen der Akkuschrauber. Anderes Beispiel sozusagen, ne, mit dem Akkuschrauber sollte ich halt, wird es halt schwieriger, wenn ich andere Dinge damit machen will. Und es ist halt nicht so, dass man sagen kann sozusagen, oh, Akkuschrauber oder Digitalisierung, das ist jetzt das Werkzeug zu alles, machen wir alles jetzt mit. Bringt halt auch nichts.
Ich versuche mal jetzt diesen Bogen zu spannen. So, wir haben uns jetzt so ein bisschen über diese digitalen Produkte, die Kompetenzen uns unterhalten, über unser klassisches Schraubendreherbeispiel, um jetzt nochmal zurück aufs Lesen, zurück auf die Bibliothek zu kommen. Ich habe mich ja auch mal informiert, es gab oder es gibt, da kannst du mich gleich gerne korrigieren, ja auch dieses Vorlesung am Inselsee. Ich habe da im Internet so ein ganz tolles Bild gefunden und ihr habt da ja auch eine Beschallungsanlage aufgebaut. Das heißt, der Vorlesende wird quasi mit Mikrofon abgenommen und verstärkt, dass ein entsprechendes Publikum auch dort sitzt. Da hätte ich jetzt zwei Fragen zu. Zum einen, dieses Projekt oder diese Veranstaltung, ist das etwas Wiederkehrendes? Und die zweite Frage dazu wäre, habt ihr dort ein eher einseitiges Publikum im Sinne von Erwachsene oder werdet ihr dort auch von Kindern besucht?
Also Nummer eins, die Lesung am Strand oder am Inselseestrand ist eine, sozusagen eine klassische Buchlesung von Autoren.
Ja.
Und da es um 20 Uhr stattfindet, jedes Jahr in den Sonnenuntergang, ist das Publikum eher ältere, also Kinder können natürlich auch dabei sein, aber die meisten wissen um die Zeit, sind die meisten Kinder gehen eher ins Bett und die das, was vorgelesen wird, sind auch keine Jugendbücher, sondern das sind natürlich sozusagen Erwachsenenbücher. Dieses Jahr ist es am 14. Juli, am Sonntag, 14. Juli, 20 Uhr, mit Tom Lear, Autor aus Berlin.
Sagt mir persönlich gar nichts.
Ah, der ist...
Wie kann ich den einordnen?
Das ist sozusagen der deutsche Nick Hornby, kann man sagen. Irgendwie skurrile Charaktere, die alle irgendwie sich weigern, bis ins hohe Alter erwachsen zu werden, also so wie du und ich. Die auf nette Weise quasi bei ihren dann Erwachsenheitswerden-Schritten bei bestimmten begleitet, immer mit sehr viel Humor, sehr schön. Er ist regelmäßig auf den Bestsellerlisten der kommt mit seinem Lektor vom Aufbauverlag. Lustigerweise ist der Lektor selber noch in einem anderen Verlag dann auch noch Autor, aber darüber wird er, der ist aber Krimi-Autor.
Ach so.
Da möchte man nicht der Charakter sein, weil die werden ja gemeuchelt. Also die Lesung am Strand ist jetzt sind wir, glaube ich, im siebten Jahr.
Oh, also doch schon.
Ja, und jedes Jahr einmal wiederkehrend, was wir gemacht hatten, ist mal tatsächlich entstanden, eher aus einer Laune heraus, weil ich mit dem damaligen Aufbauverlagslektor, jetzt Tropenverlags bei Klett-Cotta Lektor, Tom Müller gesprochen hatte und der meinte, oh, ich habe da einen Autor, der bringt gerade sein Buch irgendwie raus, mitten, das ist, ich sage, ja klar, sag mal, wann ist denn das? Der kommt, das kommt da Ende Juni raus. Ich so, okay, Tom, Entschuldigung, aber na, Ende Juni ist jetzt echt nicht die Zeit, wo man sagt, irgendwie, man holt die Leute in die Bibliothek zu einer klassischen Lesung, sondern das ist eher die Zeit, wo man sagt, na, da gehen die Leute draußen an den Strand. Also Lesung am Strand, das können wir machen, sonst nichts. So war das so ein bisschen flapsig herausgeredet. Und ein kleines bisschen später blieb mir das so mit der Lesung am Strand ein bisschen im Kopf. Konnte man ja mal versuchen. Dann habe ich mit meiner kleinen Chefin gesprochen, Frau Grabbe, die ja auch hier für Marketing und Tourismus in der Stadt zuständig ist.
Ja.
Die übrigens auch ganz, ganz hervorragend hier für die Bibliothek mitarbeitet, um das mal an der Stelle lobend auch rein zu sagen. Es bleibt ja häufig im Hintergrund irgendwie, wie viele Leute dann da dran
beteiligt sind. Ja, selbstverständlich. Von außen sieht man das nicht.
Nein, das sieht man meistens nicht. Und die hat gesagt, ach ja, super Idee, das probieren wir auf jeden Fall. Und dann hatten wir im ersten Jahr leider sehr kühles Wetter. Es kamen trotzdem noch einige hinzu. Im zweiten Jahr wurde es dann besser und dann hatten wir richtig tolles, also wenn das richtig schön warm ist, Sommer ist, die Leute kommen sehr gerne dann dahin und es ist natürlich auch ein toller Blick.
Natürlich.
Man auf den Autoren guckt, die lesen und dann geht hinten die Sonne so langsam über den Inselsee runter. Das ist, ich glaube, das Bild ist wahrscheinlich auch das, was
ja.
Im Internet zu sehen war. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Also das Ambiente ist sehr, sehr schön
ja.
Für die Lesung. Ist natürlich wetterabhängig. Also sozusagen, Tom Lear wird, wenn es ein Wetter wie gestern Abend ist, wo wir sozusagen, wo alles runterplattert, dann nicht lesen.
Man hat eben keinen Einfluss auf das Wetter. So ist das nun mal. Oder sagen wir noch nicht.
Naja, ist glaube ich irgendwie auch ganz gut.
Ich denke schon. Man sollte die Natur auch irgendwo ein Stück weit Natur lassen. Apropos Natur. Wir haben ja die Wallanlagen direkt hier um die Bibliothek herum. Das sind schöne Wiesen. Und habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr so Aktionen im Sommer hattet? Menschen oder die Jugendlichen oder auch die Schüler vom Brinkmann-Gymnasium, die machen dann irgendwie so eine Aktion Lesen in den Wallanlagen. Gab es schon mal sowas oder ist das jetzt eher ein Hirngespinst, was ich mir gerade ausdenke?
Nein, also eine direkte Aktion gab es in der Richtung nicht, aber natürlich nutzen das einige von den auch insbesondere Jugendlichen gerne, dass sie sich dann, wenn das Wetter gut ist, da in die Wallanlagen mit hinpacken und klar, auch vorher gerne bei uns nochmal dann den letzten Fantasy-Schmöker oder was auch immer es ist, mitnehmen.
Das oder ist Mangas oder Comics. Da habe ich gehört, das ist total am Kommen, das ist total in Mode.
Ja, also an der Stelle, ich habe das auch gehört, dass das sozusagen total am Kommen ist. Und ich denke immer, gut, von wann ist denn diese Nachricht sozusagen? Bei Google steht dann immer sozusagen 10 years ago, somebody, egal.
Ja.
Also im Grunde genommen, also dass Comics sehr gerne gelesen werden, ist schon länger der Fall. Und nicht nur von den Noobs und Nerds, sondern sozusagen generell auch Interesse da ist. Ich würde mal sagen, das hat ja schon Ende der 80er, Anfang der 90er angefangen, dass auch dann vor allem mit dem Aufkommen der Graphic Novels grenzt sich so ein bisschen von dem Comic-Begriff ab, weil Comic ja immer von Komik, auch von Humor mitkommt. Da werden ja auch ernstere Themen behandelt. Dass das klar geworden ist, dass das zum normalen Kanon der Literatur gehört. Wir haben Klassiker wie Watchmen, wir haben Klassiker wie Maus. Da kann man von Komik nicht mehr reden, was klare, gute Geschichten sind und anerkannte Literatur. Also das ist natürlich klar, also sozusagen im Kommen ist da in dem Sinne nichts mehr. Das, was innerhalb der letzten 5 bis 10 Jahre passiert ist, ist, dass die ja in Frankreich ganz anders verbreitete Lesart der Comics oder Graphic Novels nach Deutschland rübergekommen ist und auch viele Übersetzungen gezeitigt hat. Also,
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Alles. Also das ist ähnlich wie mit den, also sozusagen die Mangas sind ja auch im selben Zeitraum etwa vor allem dann über verschiedene Anime-Serien in Deutschland größer geworden. Und auch da ist es ja so, dass ein Manga ist nicht auf ein bestimmtes Zielpublikum zugeschnitten, sondern es gibt Unterkategorien, genauso wie es das bei den Romanen auch gibt. Ne? Liebesgeschichten, Sachen, die nur für die Erwachsenen sind.
Dramen.
Dramen, viel Coming of Age natürlich irgendwie auch, also erwachsen werden. Da wären wir wieder bei Tom Lear sozusagen, ne? Die nicht erwachsen werden wollen. Denn auch darüber gibt es...
Peter Pan fällt mir da sofort als Begriff ein. Der will auch nie erwachsen werden.
Ja gut, aber da ist ja, der hat ja noch ein bisschen anderen Benefit davon sozusagen.
Ja, ja.
Also die Figuren bei Tom Lear, die nicht erwachsen werden wollen, werden alt, auch wenn sie nicht erwachsen werden sozusagen. Das ist bei Peter Pan, der wird ja nicht älter.
Allerdings finde ich die Hook-Verfilmung total toll.
Welche?
Also muss ich auch sagen.
Die mit Robin Williams.
Die mit Robin Williams, genau, und Dustin Hoffman. Ist eine der besten, also ich sag's jetzt mal so, eine die ich privat als Kind schon im Alter von 14, 16 Jahren, oh, bestimmt mehrmals im Monat, nicht übertrieben, geschaut habe. Meine Eltern, die hatten damals das VHS-Kassette und es war total toll. Und dann ist er ja ein erwachsener Mann, der dann zurück ins Nimmerland geht und dieses Kind dann ja wieder neu für sich entdeckt. Also das ist ja jetzt vom Buch zum Film.
Ist es, der lebt auch sehr von den guten Schauspielern, die mit dabei sind.
Schade, dass er nicht mehr unter uns weilt.
Robin Williams. Ja. Dustin Hoffman lebt noch. Ja, manchmal hat man das Gefühl, wenn die Eltern mit ihren Kindern uns wiederentdecken, dass man auch so ein bisschen hat. Manche kommen dann auch so wieder in das Zurückgehen ins Kindesalter und auch.
Na, ich sehe das regelmäßig, gerade wenn ich mit meinen Kindern irgendwo einkaufen bin, wenn die Papis dann anfangen, für ihre Söhne so Spielzeuge zu kaufen. Da spielt dann nicht nur das Kind damit, sondern also auch nochmal selbst ausprobieren. Wie geht das nochmal oder?
Das ist ja auch schön sozusagen und meistens ist ja auch die Überraschung bei uns mit damit verknüpft, dass die hier reinkommen und sehen, so Mensch, ihr habt Lernplatinen, ihr habt Lernroboter und die kann ich auch ausleihen, die kann ich nach Hause nehmen. Stop-Motion-Filmset haben wir. Man kann bei uns, logischerweise, das können nicht die Kinder, dann müssen die Eltern mitkommen, weil der Wert natürlich ein bisschen höher ist.
Ja.
Aber die können das auch ausleihen, um zu Hause einen kleinen Stop-Motion-Film zum Beispiel zu machen.
Habe ich auch eine schöne Side-Story. Das haben die im Südstadtclub mit...
Mit unseren Sets gemacht.
Ach, siehste. Ja, so schließt sich der Kreis.
Ja, natürlich. Also
ja.
Wir haben diverse Sets. Also ne, das ist unsere Aufgabe dieser Mediengrundversorgung. Wir haben natürlich auch mehrere Sets irgendwie. Wir haben uns auch einen Greenscreen für wenn man selber mal YouTuber werden will oder so, auch zur Ausleihe, zum Ausprobieren.
Ja.
Ein Streaming-Set, das man ausleihen kann bei uns.
Damit man den Hintergrund transparent machen kann.
Genau, und also wir haben diverse Sachen hier in der Ausleihe und natürlich werden die auch von den Jugendclubs, wenn die das selber noch nicht haben, mit ausgeliehen. Unseren Lasercutter zum Beispiel, den wir haben aus unserem Makerspace, der ist auch, mit dem hatten wir auch natürlich schon Angebote im Südstadtclub gemacht. Ja. Irgendwie, die Jette Eggert macht da ja auch eine super Arbeit. Wir kooperieren auch immer wieder und viel miteinander. Ja, das genau, Makerspace, da wären wir schon wieder beim Angebot, was wir noch haben. 3D-Drucker und Lasercutter, das ist sozusagen der klassische Makerspace. Das bieten wir hier auch, haben zwei 3D-Drucker bei uns, einen kleinen portablen, um für die Anschaulichkeit und ein bisschen größeren.
Stationär.
Der hier unten stationär steht, auch gleich im Eingangsbereich schon zu sehen und angeleuchtet.
Also ich meine, wir sitzen jetzt hier auch in einem Raum, wo hinter mir auch ein Touch-Display steht, also oder ein Smartboard, da gibt es verschiedene Bezeichnungen für. Also es ist einfach unglaublich viel, was ihr hier zu bieten habt. Da muss man sich einfach mal die Zeit nehmen, sich damit beschäftigen, was es alles hier gibt. Aber ich möchte jetzt nochmal versuchen, wir haben jetzt viel über die Bibliothek und die Angebote gesprochen, ich möchte jetzt mal versuchen, den Bogen zu dir persönlich zu spannen. Viele kommen hierher, machen was, aber was machst du, wenn du nicht arbeitest? Liest du auch sehr viel in deiner Freizeit oder was ist bei dir aktuell am Zahn der Zeit? Womit beschäftigst du dich?
Also vor dreiviertel Jahren hätte ich geantwortet, ja, ich habe immer so bis zu 10 Bücher mal am Lesen. Einige dann so eher so, ne, Speedreading einmal durch. Das ist eine Gewohnheitssache.
Ja.
Das kann man lernen, wie man auch ein Instrument spielen lernen kann,
ja.
Schnell lesen.
Und welches Genre?
Schwierig. Also sozusagen, ich mochte ein paar Krimis, irgendwie hier die bretonischen Krimis von Banalek, fand ich sehr, sehr schön, weil so wegen der Atmosphäre und dem Ganzen.
Also du bist nicht festgelegt?
Nee, ich bin nicht auf ein Genre wirklich festgelegt. Das fällt auch schwer, weil sozusagen pro Genre gibt es einige Autoren, wo man denkt so, oh toll, das war so ein tolles Buch, hat mich mitgenommen jetzt von den Geschichten her. Oder auch bei der Sachliteratur, ich bin studierter, auch neben der Infowissenschaft und Kommunikationswissenschaft, die hier in die Bibliothek reingeführt hat, auch habe ich Geschichte studiert. Deshalb lese ich auch immer gerne nochmal geschichtliche Sachbücher. Und da gibt es auch welche, wo man denkt so, boah, das war cool. Also das habe ich noch nicht gewusst. Und vor allem irgendwie, das ist wirklich erhellend gewesen. Und dann gibt es aber auch einige Autoren, wo man denkt, oh Mann, welcher Lektor hat sich das antun müssen und vor allem, warum haben sie es dann gedruckt? Das Gute ist ja, ich kann aufhören. Das Gute für alle Sachen, die man in der Bibliothek irgendwie ausprobieren kann, bei den Büchern ja auch sozusagen, wenn es nichts ist.
Genau.
Ich muss das nicht zu Ende lesen. Es gibt niemand, der es abprüft. Wenn man es zurückgibt, fragen wir nicht. Und Sie dürfen das nächste nur auslesen, wenn Sie mir jetzt sagen, folgende Frage beantworten. Wer war der Mörder? Wie auch immer.
Was ist denn jetzt nach diesen 3 Dreivierteljahren passiert, was du jetzt erzählt hattest?
Also ich habe ein Kind spät. Ich habe eine kleine Tochter zu Hause und die nimmt sämtliche andere Zeit, die noch übrig bleibt, sozusagen auf.
Selbstverständlich, das muss sie.
Ja, absolut. Also das ist wunderbar. Es ist auch noch mal ganz anders als beim Sohn, der jetzt schon 26 ist, fertig ist mit dem Studieren, gerade jetzt in die Arbeitswelt eingetreten ist. Da sind die Sorgen, wenn man sie denn hat, ganz anderer Natur. Und vor allem stellt man fest, dass man das jetzt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet.
Einfach eine Generations- und Zeitenfrage.
Ja, gelassener und auch so ein bisschen, ja, auch für sich selber. Ich meine, damals, das wirst du selber wissen, wenn man noch ein bisschen jünger ist, dann sind natürlich viele Sachen auch noch nicht so gesettelt im eigenen Leben. Damit beschäftigt man sich noch und vieles läuft dann nebenher. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man sich für einige Dinge mehr Zeit nehmen kann und die viel bewusster genießen kann. Das ist sehr schön, das genieße ich irgendwie mit der Tochter sehr.
Wo seid ihr denn so in Güstrow regelmäßig unterwegs? Wo gehst du mit deiner Tochter zum Beispiel gerne hin?
Oh ja, jetzt wird die Marketingabteilung irgendwie gleich an 2 Stellen im Herzen der Stadt und am Rande der Stadt hochteilen. Im Wildpark, ja.
Im Wildpark.
Die Tochter liebt es, es ist toll.
Ja, wahrscheinlich zu klettern, die Tiere.
Klettern, Tiere, insbesondere irgendwie die Ziegen haben es ihr, an die Streichelziegen haben es ihr lange angetan. Dort hat sie ihren Liebling. Wir haben auch irgendwann mal rausgefunden, dass er Rudi heißt.
Aha.
Der Ziegenpapa dort. Ja, aber überhaupt generell. Also.
Das heißt, an der Patenschaft habt ihr auch schon mal nachgedacht?
Nein.
Noch nicht.
Auch noch nicht dazu gekommen. Ich glaube auch, mit 3 Dreivierteljahren ist sie sozusagen. Patenschaft hin oder her ist sozusagen kommen.
Ja, es war jetzt ein bisschen gemein.
Ja, also wir können natürlich an der Stelle irgendwie auf jeden Fall dafür werben. Wildpark auf jeden Fall unterstützenswert. Tolle Sache. Schön, dass es den hier in Güstrow gibt. Hat man ja nicht überall. Sonst muss man weiterfahren. Und ansonsten wäre der Zoo Rostock, aber da muss man dann ja auch ein bisschen sich auf die Beine machen. Wobei, als Berliner gesagt, der Zoo Rostock ist genauso weit weg hier von Güstrow, wie in Berlin der Zoo Berlin von uns aus weg war. Sozusagen für uns ist das dann von dem her Jacke wie Hose.
Das stimmt. Also ich habe mich in der ersten Folge auch schon mit Magdalena über den Wildpark und die Büdnerei unterhalten. Also da hat sich wirklich schon sehr viel entwickelt in den letzten Jahren. Jetzt haben wir uns darüber unterhalten, was du mit deiner Tochter gerne unternimmst, wo ihr unterwegs seid. Aber wenn du jetzt mal kindfreie Zeit hast, dann...
Die gibt's nicht. Naja, das Kind füllt sehr, sehr viel aus und selbst wenn es dann mal irgendwie, wenn man dann mal irgendwo anders ist, dann trägt man es meistens in den Gedanken und im Herzen ja doch noch mit sich.
Ja, natürlich, um Gottes Willen. Aber gibt es tatsächlich dann auch mal Orte, wo ihr zusammen essen geht?
Oh, wir hatten, jetzt muss ich mal gucken, glaube ich, 3 oder 4 waren es seitdem. So viel waren es noch nicht. Da ist es dann der herzliche Dank an die Schwägerin, dass sie uns die Zeit ermöglicht hat. Aber ja, das gab es dann auch.
Ja. Und wo wart ihr dann essen? Güstrow oder Umland?
Also sozusagen, jetzt geht es um die Tipps sozusagen. Also von dem her, also natürlich.
Wie auch immer.
Also definitiv irgendwie natürlich ein Anlaufpunkt von uns ist immer das Schnick. Weil es auch gleich neben unserer Haustür quasi fast liegt und dann kennen wir die beiden ja auch noch, die beiden Thomasse persönlich. Und das ist toll da.
Ja, also ich in meiner Generation wusste gar nicht, dass ihr es nur noch Schnick nennt. Ich kenne es nur als Schnickschnack.
Ach, das ist, glaube ich, wahrscheinlich einfach so eine Verkürzung, die sich einbürgert.
Bestimmt.
Also wir sind übrigens so fast noch dieselbe Generation.
Ähnlich.
Ähnlich. Naja, wieso? Wir haben beide noch Platten zu Hause. Ja. Wie wir vorhin festgestellt haben, da würde ich schon sagen, medientechnisch sind wir dann eine Generation.
Ja, das kann ich unterschreiben. Ja.
Und Nee, ansonsten der Inder, der ja eigentlich ein Pakistani ist, in Schwan, ganz hervorragend, sehr toll.
Ja.
Denn da sind wir auch gerne hingegangen.
Ja, wir haben hier in der Umgebung echt viel.
Auch schön natürlich irgendwie der original italienische Pizzabäcker in Milrosin, ne?
Ja.
Man muss bloß irgendwie...
Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen.
Il Capanino, glaube ich. Ja. Genau. Und logischerweise, klar, irgendwie, wenn man am Strandhaus da draußen sitzen kann, irgendwie ist das natürlich auch toll, mit dem Blick irgendwie rüber. Habe ich gerne gemacht, wenn mal Besuch aus Berlin da war, irgendwie von der Familie, das ist toll.
Ja, also so ähnlich war das auch mal in Krakow. Da gab es auch mal ein Restaurant, gleich wenn du Ortseingang direkt reinkommst, auf der linken Seite unten am See. Es ist leider nicht mehr dort, aber es war auch ein traumhaftes Ambiente mit tollem Blick über dem See. Und ähnlich geht's mir, wenn ich beispielsweise auch in Güstrow am Strandhaus sitze oder ich bin im Wallenstein mit dem Blick über den Schlossgarten zum Schloss rüber. Also ich denke, wir haben schon ganz, ganz tolle Orte, wo wir sowohl essen, gut essen können und auch einfach tolles Ambiente genießen können. Es ist ja in der Innenstadt mit dem Restaurant zur Post beispielsweise genauso. Auch wenn überall auch am Markt gerade so viel unterwegs ist. Mit unterwegs meine ich jetzt, dass da gerade so viel gebaut wird und pipapo.
Die Sachen müssen gemacht werden. Wenn die nicht gemacht werden, dann sind in ein paar Jahren die Leute und jammern, dass es nicht gemacht worden ist. Also sozusagen, wer einen Grund zum Jammern finden kann, immer. Als Berliner, der hierher kommt, definitiv, die Stadt ist wunderbar. Also wirklich auch sehr, sehr schön. Viele, die hierher kommen, sagen das auch irgendwie. Wir haben zwei Partnerbibliotheken. Die eine ist im Münsterland in Nordrhein-Westfalen, eben Büren, und die andere ist bei Ulm, ganz unten im Süden, Geislingen an der Steige. Die kamen hierher und waren so: Boah, toll, und die Pfarrkirche und der Altar, der da drin ist, dieser gotische Altar, warum steht der in keinem Reiseführer? Das gibt's ja gar nicht irgendwie. Guckten das danach, waren völlig, völlig geflasht, sagen irgendwie, bei uns unten wird das in jedem Reiseführer drinstehen. Da ist auch noch ein kleiner Barlach, der da drin steht, gibt's ja gar nicht. Das ist so die Perspektive, die man drauf hat. Und es ist wirklich sehr, sehr schön hier, muss man tatsächlich sagen. Also ich genieße das auch immer wieder, wenn ich durch die Stadt gehe, wenn ich manchmal auf dem Balkon stehe und so wir sind ein bisschen weiter oben, Blick rüber schweifen lassen, dann ist das echt, echt, echt schön. Also das ist wirklich eine schöne Lebensqualität hier. Der historische Innenstadtkern ist toll. Also es ist auch vieles schön gemacht worden. Also muss man definitiv sagen, gibt es wenige Städte, die mithalten können. Und wer meint, dass das so schlecht ist, dem sage ich irgendwie, macht mal eine Tour irgendwie so.
Gibt es bestimmte Touren?
Bestimmte Touren, die man machen kann, irgendwie auswärts sozusagen. So eine kleine Reise nach Wolfsburg,
ja.
Wenn man dann nicht am Bahnhof bleibt, sondern sozusagen mal nach Wolfsburg reingeht. Oder Essen. Jetzt weiß ich, wo ich mich nicht mehr bewerben soll, sollte ich mal rausgehen. Da würde ich definitiv, wenn man da dann zurückkommt, dann sagt man, boah, ist das schön hier. Und da gibt es definitiv auch noch so einige andere Gegenden, wo man...
Ja, also das ist ja auch mein persönliches Ziel. Ne? Ich versuche ja mit diesem Podcast irgendwo den Güstrow in die Stadt nochmal neu erleben zu lassen oder Dinge zu finden, die man als Kind in seiner Kindheit mal aufgeschnappt hat, und man erinnert sich daran, ne? Das ist 20, 30 Jahre lang in Erinnerung, in Vergessenheit geraten, und das ist ja eine Art von Heimatliebe beziehungsweise Verbundenheit zu seinem Geburtsort, was man da erlebt hat. Und ja, da suche ich halt Anekdoten und Geschichten. Das ist super interessant. Und wenn du dann jetzt erzählst, da kommen welche von so weit weg und sagen, oh, Barlach. Und ich meine, Barlach habe ich schon in der ersten Folge mit Magdalena Schulz umthematisiert, aber rein von der Kultur haben wir ein unglaublich hohes Maß, was wir bieten können.
Ich glaube, in einem aus dem 18. Jahrhundert stammt, glaube ich, eine Beschreibung der Güstrower. Die ist etwas despektierlich, muss man dazu sagen. Also, dass die Güstrower sich sozusagen, die würden ja schlemmen, sich irgendwie auch noch irgendwie dem süßen Bier hingeben, das Kniesenack. Das war hochprozentig und eher ein süßes Bier, nicht so das, was sie jetzt damit brauen.
Ja.
Und natürlich, ne, viel Alkohol mit drin deshalb. Und vor allem würden sie sich so viel Kultur gönnen, mehr als sie sich eigentlich leisten können. So war sozusagen, also aus die Perspektive, die derjenige, der das beschrieben hatte, eingenommen hatte, war eher diejenige des Asketischen, und der ja ein Asket-Ideal hatte. Aber das muss ich tatsächlich sagen, finde ich hier wunderbar in Güstrow.
Ja.
Hier tatsächlich auch ein bisschen genießen kann, die Stadt genießen kann, aber auch das, was hier ist, genießen kann. Das ist sehr schön.
Genau. Ich habe, wie in der ersten Folge auch, ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt noch anmoderieren werde, Aber ich habe eine kleine Rubrik vorbereitet. Es geht um die Tonschnipsel. Und in diesen Tonschnipseln geht es darum, auf meine Fragen kurze Antworten kommen. Und ich will versuchen, am Ende eines Jahres dann diese Schnipsel zusammenzuschneiden, um daraus ja eine gewisse Art Mehrwert zu bieten.
Also möglichst nicht das übliche Ja, Nein.
Ganz genau. Wir schauen einfach mal, wie du jetzt reagierst. Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Nachtmensch, ganz klar.
Ganz
Um
klar.
Gottes Willen, Frühaufsteher. Ich muss jetzt.
Was ist deine liebste Jahreszeit in Güstrow?
Das unterscheidet sich nicht vom Allgemeinen. Es sind jeweils Frühling und Herbst.
Okay. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Genau, das hatten wir vorhin rausgehört. Oase oder Inselsee?
Inselsee.
Inselsee. Egal welche Jahreszeit?
Also jetzt zum Baden oder zum
Genießen und baden.
Genießen? Baden nicht.
Okay.
Also da hat so mit den Gänsen an manchen Ecken.
Hast du ein Stammlokal oder Lieblingsrestaurant, Güstrow oder Umgebung?
Ja, das haben wir ja schon vorhin gehabt. Das Schnick.
Altstadt oder Umland?
Altstadt.
Altstadt. Dein erster Gedanke, wenn du die Aussage hörst, Historie von Güstrow.
Wallenstein.
Wallenstein.
Also es ist wirklich fies, weil ne, der war nur so kurz hier. Eigentlich haben die, eigentlich müsste man ja hier die anderen nennen, die das Ganze aufgebaut haben und die schöne Stadt, dann noch die Bürger, die das gemacht haben. Der Wallenstein kommt hier so kurz her, aber es hängt halt so.
Vielleicht lasse ich mich noch mal von dir ein bisschen informieren und schnapp das in einer kommenden Folge auf.
Okay.
Drei habe ich noch. Nenn mir eine Straße in Güstrow.
Mühlenstraße.
Beschreibe mir Güstrow in drei Worten.
Historisch, Urlaub, Genuss.
Und hast du einen persönlichen Geheimtipp für die Touristen, die die Stadt besuchen?
Na, das, wo kommt der her? Das würde ich, also Geheimtipp ja, aber ich würde das variieren, je nachdem, wo die Leute herkommen. Ne, wenn die Kultur interessiert
Ja,
sind,
ja.
dann schmeiß ich die sozusagen nebst Barlach natürlich nochmal in die Pfarrkirche. Dann sind die eher Medien interessiert, Technik interessiert, dann sage ich hier, kommt zu uns hier in die Bibliothek mit rein. Hier gibt es wirklich sehr, sehr viel zu entdecken. Wir haben ja auch solche Hands-on-Sachen, also dass man in der Bibliothek technische Sachen ausprobieren kann, an kleinen Stationen. Sind die Leute irgendwie, dass die sagen so, oh, ich möchte, also was weiß ich hier, der ehemalige Kollege von mir, Thomas, der gerne surft, da würde ich sagen, irgendwie, da würde ich natürlich nicht sagen, irgendwie mein Geheimtipp ist die Pfarrkirche, da würde ich sagen, der Inselsee, ne?
Ja, klar.
Den er auch besurft hat, definitiv. Also auch für diejenigen, die sagen, Mensch, kleiner Austipp, Ausflugstipp irgendwie schön. Und so, klar, Inselsee gehst du hin, irgendwie hast ein bisschen Wandermöglichkeit. Die einen kannst du hochschicken, irgendwo aus dem Utki, auf den Utki, hat eine tolle Sicht, haben sie ja auch richtig schön gemacht. Der Barlachweg an sich irgendwie ist auch sehr, sehr angenehm zu laufen. Also das
Ja.
ist, also vielleicht im Mückensommer jetzt nicht so, aber das ist ja wurscht, wenn du rausgehst, hast du diesen Sommer immer Mücken.
Ja, vor allem dieses Jahr.
Deshalb ist die Frage des Geheimtipps oder des Tipps, den man gibt, natürlich immer sehr unterschiedlich. Wenn eine Family hier da ist, sozusagen, was können wir machen? Geht in den Wildpark, um Gottes Willen, sozusagen. Da haben die Kids irgendwie, hast du für alle Kids, vor allem wenn du ein paar Orgelpfeifen dabei hast, irgendwie von der Größe sozusagen, dann
Ist für jeden was dabei.
genau ist für jeden was dabei. Und du hast nicht welche, die irgendwie, muss ich hier rein?
Ja, kann ich im Auto sitzen bleiben und warten?
Komm, ganz ehrlich, als wir 13 waren und wenn unsere Eltern uns dann mitgeschleppt hätten, oh, guck mal hier, die Pfarrkirche, der neue gotische Altar irgendwie. Da waren wir dann bestimmt auch dabei. Oh ja, klar, und haben über gotische Kunst doziert. Na, ganz bestimmt nicht. Also, das ist sozusagen wirklich sehr abhängig davon, wer kommt.
Tillmann, ich sage vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast. Und ich werde sicherlich noch eine Menge über die Bibliothek erfahren, denn meine Tochter hat ja auch erst seit kurzem ihren Bibliotheksausweis. Von daher vielen lieben Dank.
Ebenso danke.